Welcher Satz war heute Morgen der erste Satz, den du gesagt hast, als du aufgestanden bist? Kannst du dich erinnern? Hast du dir zugehört? Welches ist der erste Satz, den ein Mensch von dir hört, den du liebst? Erinnerst du dich, was du heute Morgen gesagt hast? Vielleicht hast du gesagt, hast du den Müll rausgebracht? Oder du kommst in die Kirche und sagst, ich habe dich doch gebeten, den Müll rauszubringen, warum hast du es nicht rausgebracht? Oder du gehst in das Zimmer deiner Kinder und sagst, hatte ich euch nicht gebeten, es aufzuräumen, warum liegen jetzt die Socken immer noch rum? Oder vielleicht hast du gesagt, wir kommen schon wieder zu spät. Komm, mach jetzt mal. Immer kommen wir zu spät. Du musst schmunzeln, weil wir ertappt werden. Und du merkst schon, welche Auswirkungen so ein Satz haben kann. Es gibt einen Satz, der mich bis heute zutiefst geprägt hat. Und als ich mir diesen Satz wieder vorgeholt habe, ist mir bewusst geworden, dieser Satz lebt schon über 55 Jahre mit mir. Es ist ein Satz, den mein damaliger geistlicher Vater Gerhard Dürsten zu mir gesagt hat. Je inte upp. Das ist Schwedisch, er war schwedischer Major und das heißt auf Deutsch, vielleicht kannst du es fast erahnen, gib nicht auf. Gib nicht auf, hat er zu mir gesagt, da war ich 11, 10, 11, 12, gib nicht auf. Und dieser Satz, der ist so tief in mich hineingefallen, dass ich mir gedacht habe, egal wo ich liege, egal wie viele Rückschläge ich erlebt habe, egal wer mich verarscht oder verletzt oder verrät oder was auch immer passiert, gib nicht auf. Er hat noch ein paar mehr Dinge gesagt, aber dieser eine Satz, der hat mich geprägt. Und ist es nicht erstaunlich, wie ein einziger Satz bewegen kann? Wie ein einziger Satz, der ins Herz fällt, der deine Emotionen, deine Gefühle berührt, bei dir bleibt und dich prägt? So ein einziger Satz kann den Kurs eines ganzen Tages bestimmen. Kann die Stimmung eines ganzen Tages setzen. Mir hat mal eine Flugbegleiterin gesagt, das, was wir den Flugpassagieren sagen, wenn sie ins Flugzeug reinkommen, bestimmt die Atmosphäre des ganzen Fluges. Und manchmal bestimmt es den Kurs eines ganzen Lebens. Gib nicht auf, Gottfried. Ich habe noch so seinen Blick vor Augen. Gib nicht auf. Jakobus, der Bruder Jesu, hat dafür ein Bild. Und dieses Bild, das trifft noch heute. Er sagt, und selbst bei den Schiffen, die nur von starken Winden vorangetrieben werden können, bestimmt der Steuermann die Richtung mit einem kleinen Ruder. Ihr habt das Bild vor Augen und egal wie groß das Schiff ist, im Verhältnis zu der Größe des Schiffes ist das Ruder klein. Und mit diesem Ruder bestimmt der Steuermann den Kurs des Schiffes. Und dann sagt er, genauso ist es mit unserer Zunge. So klein wie sie ist, so groß ist ihre Wirkung. Ich werde heute eine ganze Menge zu diesem Thema sagen und du, der du vielleicht noch Jesus gar nicht nachfolgst, kannst trotzdem sehr viel für dich mitnehmen, weil auch für dich, im Grunde für jeden Menschen, ist das gültig, es ist allgemeingültig. Aber wir, die wir Jesus nachfolgen, für uns liegt da noch ein richtig tiefes Geheimnis drin und eine richtige Möglichkeit, noch eine besondere Wirkung in unserem Leben zu entfalten. Ein winziges Ruder und es bestimmt, wohin das ganze Schiff fährt. Und dann sagt er, genauso steuert das, was wir sagen, unser Leben. Und nicht nur unser eigenes, sondern das Leben unserer ganzen Familie, das Leben unserer Ehe, das Leben unserer Gemeinde, das Leben unserer Gesellschaft. Du kannst in deiner Ehe sagen, mit dir ist es immer dasselbe. Oder du kannst sagen, danke, dass du das gemacht hast. Danke, dass du Verständnis für mich hast. Danke, dass du nicht wegläufst und treu mir zur Seite stehst. Zwei Sätze, zwei verschiedene Ehen. Oder du sagst zu deinen Kindern, warum kriegst du das wieder nicht hin? Oder du sagst, ich glaube an dich. Probier es nochmal. Du schaffst das. Ich habe es auch nicht beim ersten Mal geschafft. Komm, ich zeig's dir nochmal. Zwei Sätze, zwei verschiedene Kindheiten, zwei verschiedene Persönlichkeiten, die wir da entwickeln. Oder in der Arbeit, ein Satz in einem Meeting kann das ganze Team öffnen oder kann die ganze Atmosphäre zumachen und dicht machen. Also du siehst, das, was ich hier und was wir jetzt hier am Ende dieser Serie besprechen, quasi als Höhepunkt, ist entscheidend und betrifft uns alle. Deine Zunge setzt jeden Tag den Kurs. Vielleicht ist das für dich gerade unbequem, vielleicht hast du das auch nicht kommen sehen, vielleicht willst du es auch gar nicht hören, aber stell dich dem einfach und setz dich dem aus. Stell dich auch jetzt gerade mal dieser unbequemen Wahrheit und höre, dass deine Zunge die Atmosphäre bestimmt und den Kurs des Tages, den Kurs des Gottesdienstes, den Kurs auch in der Online-Community, den Kurs, wenn wir später Kaffee zusammen trinken und miteinander reden. Und genau da will jetzt der Heilige Geist ansetzen, weil wenn du dich fragst, wozu brauche ich denn den Heiligen Geist? Wenn ich überhaupt wählen könnte, wofür brauche ich eigentlich den Heiligen Geist? Dann ist es doch dieser Hebel, an dem der Heilige Geist ansetzt und ansetzen kann und ansetzen soll, wo wir die meiste Wirkung erzielen. Genau dieses winzige Ruder will der Heilige Geist in seine Hand nehmen. Und der Jakobus, der schreibt da einiges dazu, der hat da offensichtlich eine Offenbarung. Und Jakobus, der Bruder Jesu, also wenn du das liest, er sagt das sehr offen und gehen wir nochmal zurück, wo er schreibt im dritten Kapitel seines Briefes, wir alle, das musst du dir einfach mal geben, was er da schreibt, wir alle, ich Jakobus und du, wir alle, lassen uns ja oft in vielerlei Hinsicht etwas zu Schulden kommen. Echt, Jakobus, du auch? Lässt dir in vielerlei Hinsicht etwas zu Schulden kommen? Du, Gottfried, auch? Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, yes, ich kann darüber predigen. Ja? Ich war nämlich ein bisschen so zurückhaltend, habe mir gedacht, ah, lass das Thema lieber sein, weil ich kann nicht etwas predigen, was ich selbst nicht tue. Und Jakobus sagt, gut, dann sind wir in guter Gesellschaft. Dann sind wir jetzt auf einer Ebene. Dann können wir verstehen, warum wir den Heiligen Geist da brauchen. Weil wir alle lassen uns in vielerlei Hinsicht etwas zu Schulden kommen, am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Und weißt du, die Diskussion, da darf man nicht mehr drüber reden und so weiter. Die Diskussion ist völlig verfehlt. Es geht nicht darum, ob man darüber reden darf, sondern es geht darum, ob das, was wir sagen, aufbaut, ermutigt, tröstet und Jesusgemäß ist, wie wir letzten Sonntag gelernt haben. Wir, die wir Jesus nachfolgen, brauchen nicht über alles zu reden. Und Jakobus sagt, es ist auch gar nicht gut, dass wir über alles reden, weil wir in vielerlei Hinsicht uns dadurch etwas zu Schulden kommen lassen. Und dann sagt er, wenn jemand sich auch nur mit einem Wort, wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, was ist das für ein Mensch? Das ist ein geistlich reifer Mensch. Also ihr geistlich reifen Leute, buckel ab, ja? Okay, wenn du also sagst, ich bin geistlich reif. Okay, Jakobus sagt, hier wäre die Latte. Ja, da sollst du drüber springen. Nie mit einem Wort irgendetwas schuldig. Also mir sagt das Gottfried, gib nicht auf, ja? Je in Tub. Ja, wir sind unterwegs. Wir sind under construction. Wir sind noch Baustelle. Wir sind am Lernen. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Wir sind überhaupt nicht perfekt, aber wir erkennen plötzlich, was da vor sich geht und wie wir damit umgehen sollen. Der ist ein geistlicher, reifer Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Wie mächtig Sprache ist, davon redet die hebräische Bibel sehr ausführlich und sehr konkret. Und Jakobus baut ja auch darauf auf, dieses Bild mit dem Ruder oder später benutzt er auch das Zaumzeug, das ist aus dem Psalmen, das ist ein Bild aus der hebräischen Bibel. Und es fängt an, bei der Schöpfung, da fängt es an und da siehst du, wie mächtig Worte sind. Und der Psalm fasst das zusammen im Psalm 33, Vers 6. Nur ein Wort sprach er und der Himmel wurde geschaffen. Sonne, Mond und Sterne entstanden, als er es befahl, als er sprach. Und das ist das ganze Bild, das in der hebräischen Bibel gebraucht wird. Worte haben Macht. Worte schaffen. Und wenn wir als Menschen im Ebenbild Gottes geschaffen sind, dann sind wir auch die einzigen Wesen, die sprechen können und die einzigen Wesen, die mit unserer Sprache Welten erschaffen können. War schon bei Gott so. Und das ist auch jetzt so. Und deshalb kannst du nicht einfach so sagen, na, ich habe das zwar gesagt, aber ich habe das nicht so gemeint. Das ist griechisches Denken, das ist irgendwie, keine Ahnung, was da auseinanderfällt im Kopf. Aber das ist nicht das Denken der hebräischen Bibel, das ist nicht das göttliche Denken. Denn was in deinem Herzen ist, offenbart sich in dem, was du sagst. Und dann steht es in den Sprüchen beispielsweise, Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Mavet veshaim beyat lashon. Mavet, kennt ihr, hebräisch, Mavet, kennt ihr, und zwar in dem Spruch Mause tot. Denkst du dir, warum Mause tot? Ja, es hat schon was mit Tod zu tun, Tod und Leben. Mause tot ist ein Hebraismus in unserer Sprache, kommt noch aus der Zeit, als hier ganz viele Juden mit uns lebten. Und die haben im Hebräischen gesagt, Mavet Mot, und das bedeutet ganz tot. Also so tot, wie eine Maus in der Mausefalle tot ist. Ganz tot. Mavet Mot. Daher kennst du das, Mavet. Und wie Chaim, Lachaim, wenn du das Glas erhebst auf das Leben, ja, kennst du vielleicht. Also Tod und Leben ist in der Zunge, in der Macht der Zunge, in der Hand der Zunge. Tod und Leben ist in der Hand der Zunge. Der Zunge wird Gewalt zugemessen. Und vielleicht ist es so, dass du, wenn du sprichst, nicht der, zu dem du sprichst, gleich tot umfällt. Aber es vergiftet oder es baut auf. Es zerstört oder es richtet auf. Es frustriert oder es ermutigt. Die Zunge ist kein passives Werkzeug. Sie ist ein Akteur der Macht. Lashon, Zunge, Sprache. Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge, steht in der Hand der Zunge. Und wer achtsam mit ihr umgeht, kann ihre guten Früchte genießen. Anders gesagt, wer unachtsam damit umgeht, kann auch ihre Früchte genießen. Und wenn du die Früchte in deinem Leben nicht genießt, nicht leiden kannst, wenn die Ergebnisse, die in deinem Leben so sind, wo du sagst, Mensch, gefällt mir eigentlich nicht, ist zu sauer, ist zu bitter, ist zu trocken, ist zu keine Ahnung was, dann hast du heute eine Diagnose, dann kannst du die Ursache verfolgen und kannst sagen, könnte es vielleicht daran liegen, an dem, was ich sage? Könnte es vielleicht daran liegen, an dem, was aus meinem Mund rauskommt? Und müsste ich da vielleicht etwas ändern? Ich war einmal schockiert, da kam eine Frau hier in den Gottesdienst und ich bin irgendwie in Gedanken gewesen und hab sie übersehen und dann sagte sie zu mir, O-Ton, ist ja klar, dass du mich übersiehst. Das ist gut, das hängt ein bisschen auch mit meiner Größe zusammen und dass nicht alle Leute so groß sind, dass ich direkt ihnen in den Augen schauen kann. Aber ich war auch in Gedanken woanders. Ist ja klar, dass du, aber jetzt kommt's. Ich bin ja nur ein Mäuseschiss. Ich bin immer noch schockiert, wenn ich das sage. Ja, das Bild geht mir auch fast eigentlich gar nicht aus dem Kopf. Aber ich möchte einfach nur sagen, hör dir zu, was du sagst. Hör dir doch mal zu, was du sagst. Und frage dich, warum? Möchtest du das ernten, was deine Zunge sät? Worte tragen Frucht. Und die Frucht, sagen die Sprüche, die musst du selber essen. Das geht wieder in deinen Mund rein. Jakobus, zurück zum Bruder Jesus, sagte, mit der Zunge preisen wir den, der unser Herr und Vater ist. Und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Mit ihr singen wir Halleluja, du bist der Allergrößte. Und dann fahren wir über die Autobahn und sagen, du Idiot. Du Trottel oder noch schlimmer. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, sagt der Jakobus, darf nicht sein. Denn auch in der hebräischen Bibel ist es so, dass als der Jakobus da versehentlich den falschen Sohn gesegnet hat und dann gesagt hat, komm, lass uns das nochmal umbasteln, umdirigieren den Segen, sagt er, nee, das geht nicht mehr. Gesegnet ist gesegnet. Siehst du, es ist so entscheidend, dass wir merken, dass wir hier etwas haben, womit wir Einfluss ausüben, schon jetzt. Und die Frage ist natürlich, wie gehen wir damit um, wenn der Jakobus sagt, wir alle haben damit erhebliche Probleme und keiner von uns ist ja schon geistlich reif, weil es kommt nicht vor, dass wir nie auch nur mit einem Wort daneben liegen. Und da will der Heilige Geist ordnend eingreifen. Und deswegen brauchen wir die Power des Heiligen Geistes. Und wenn wir dort die Power des Heiligen Geistes einsetzen würden, würde sich so viel ändern. Die ganze Atmosphäre in unseren Gesprächen, wenn wir miteinander reden, die ganze Atmosphäre in unserer Familie, die ganze Atmosphäre in unserer Erziehung, die ganze Atmosphäre in unserem gesellschaftlichen Diskurs. Und weil das so ist und weil David, der König Israels, auch diese Probleme hatte, betet er im Psalm 141, Vers 3 und sagt, stell eine Wache vor meinen Mund. Herr, ja, achte auf die Worte, die über meine Lippen kommen. Wache, kennst du auch. Auch in Hebraismus, Schmiere stehen. Schama, hüten, bewahren, da kommt das her. Schmiere stehen, kommt von Schama, von der Wache, von der aufpasst. Wenn zwei Diebe da irgendwo einbrechen, steht der dritte Schmiere. Das ist ein Hebraismus, auch in unserer Sprache, da kommt das her. Herr, steh Schmiere an meinem Mund. Pass auf, welches Wort aus meinem Mund kommt. Und der Heilige Geist will das Steuerruder übernehmen. Er will der Türsteher sein. Er will die Wache sein. Er will aufpassen, was wir sagen. Und Paulus, der hat das im Grunde vorgelebt. Und viele sagen jetzt von dem, was ich gleich sagen werde, ja, brauchen wir nicht. Aber ich mag ja sein, dass du es nicht brauchst. Vielleicht bist du ja auch schon so ein geistlicher, reifer Mensch, dass du nie mit deinen Worten daneben liegst. Aber Paulus hat es gebraucht. Und er sagt, dabei hilft uns der Geist Gottes, der Heilige Geist, in aller unserer Schwäche und Nöte. Denn wir wissen nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Wir wissen nicht, was wir sagen sollen. Beten heißt ja reden mit Gott und hören. Beten heißt nicht nur, ihm alle Informationen zu geben, die er noch nicht hatte und auch nicht wissen kann, sondern beten heißt auch dann hören, was er sagt. Da hilft uns der Heilige Geist. Deshalb tritt der Geist Gottes für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Also was er sagt ist, der Heilige Geist tritt an unsere Seite. Und er hilft uns gerade dann, wenn wir uns schwach fühlen, gerade dann, wenn wir nichts mehr sagen können, gerade dann, wenn uns die Worte fehlen, gerade dann, wenn wir niedergeschlagen sind oder hoffnungslos sind oder was auch immer gerade unsere Situation ist. Und weil wir es nicht können, Jakobus sagt es, wir alle, David sagt, oh Gott, hilf uns, weil wir es nicht können, will der Heilige Geist uns helfen. Und dann sagt Paulus etwas im ersten Korintherbrief, das jetzt der Schlüssel sein kann für dich. Wie will der Heilige Geist praktisch dir helfen? Da sagt er, wer in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt damit sich selbst im Glauben weiter. Oder, im zweiten Teil, wer prophetisch redet, dient der ganzen Gemeinde. Da haben wir letzten Sonntag drüber gesprochen. Wer einen inneren Impuls hat und diesem inneren Impuls folgt und etwas sagt, was er vielleicht gar nicht wissen kann, wo er vom Heiligen Geist einen Einblick bekommt und das ist auferbauend, das ist ermahnend und tröstend und es ist Jesusgemäß, baut die ganze Gemeinde auf, baut im Grunde seine Familie auf, baut seine Kinder auf, baut seine Arbeit auf, baut seine Gesellschaft aus. Wir sind ja Menschen, die hineingerufen sind in diese Welt. Oder die Hoffnung für alle übersetzt, wer in unbekannten Sprachen redet, stärkt seinen persönlichen Glauben. Er baut sich selbst auf. Und offensichtlich ist es so, dass der Heilige Geist uns eine Sprache geben möchte, eine Sprache, die wir nicht kennen, die wir auch nicht verstehen, die wir uns auch nicht übersetzen können. Und diese Sprache, wenn wir sie reden, führt dazu, dass wir unseren persönlichen Glauben aufbauen und selbst aufbauen. Und weil du es nicht verstehst und weil es nicht übersetzt wird, ist es auch nur für dich. Denn wenn du in einer Sprache redest, die keiner versteht, nutzt es dem, zu dem du redest, nichts. Deswegen haben wir hier Übersetzung. Übersetzung da hinten, Übersetzung da vorne in alle möglichen Sprachen. Weil es nutzt dir nichts, wenn ich Deutsch hier rede und du kein Deutsch sprichst. Dann verstehst du nicht, was ich sage, und dann hast du von dem, was ich sage, wenig Nutzen. Deswegen muss es übersetzt werden. Wer aber in Gottes Auftrag prophetisch spricht, stärkt die ganze Gemeinde. Siehe die letzte Predigt, hör sie dir nochmal an. Und das Kriterium dafür war, wir erinnern uns, aufbauen, ermutigen, trösten, Jesusgemäß sein. Zwei Prüfkriterien. Aber was ich jetzt heute ansprechen möchte, ist etwas Faszinierendes. Paulus sagt, wer in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt damit sich selbst im Glauben weiter. Und vielleicht sagst du, brauche ich nicht, will ich nicht haben. Aber sich selbst im Glauben weiterzubringen, ist schon cool, oder? Und wenn der Heilige Geist mir dabei hilft, Dinge zu sagen, die ich so nicht sagen kann, wäre das doch gut, oder? Die Hoffnung für alle übersetzt, wer in unbekannten Sprachen redet, stärkt seinen persönlichen Glauben. Also es geht hier darum, dass der Heilige Geist die Kontrolle über deine Zunge übernimmt, mit dem Zweck, dass du deinen persönlichen Glauben stärkst, dass du dich selbst im Glauben weiterbringst. Du schaust mich jetzt ungläubig an. Ich will dir mal eine praktische Geschichte erzählen, wie ich zur Gefängnisseelsorge gekommen bin. Ich war in Nürnberg viele Jahre, aber da war ich noch jung und hatte noch viele Haare, die waren auch noch blond, war ich auch mal Leiter der, heute heißt es Christen im Beruf. Damals hatten wir ein Chapter in Nürnberg, eines der größten Chapter damals und auch eines der ersten. Und da ging richtig die Post ab, jedes Mal, wenn wir dieses Treffen hatten. Das bestand aus einem Essen, wo wir gemeinsam gegessen haben im Grand Hotel. Und dann hat jemand erzählt, was Jesus ihm bedeutet und wie Jesus sein Leben verändert hat. Und dann haben immer wieder auch Menschen ihr Leben Jesus gegeben. Und an einem Abend stand plötzlich ein Paar vor uns, vor mir, die weinten und wollten ihr Leben Jesus anvertrauen. Und als wir dann so miteinander sprachen, erfuhr ich, dass der Mann Michael am Tag darauf seine Haftstrafe antreten muss. Weil er hat was ausgefressen, was 2 Jahre Haft nach sich zog. Und weil er schon so viel ausgefressen hatte, war das auch nicht mehr aufzuschieben und auszusetzen oder auf Bewährung. Die musste er antreten. So, jetzt ist also, gibt ein Mensch sein Leben Jesus und am nächsten Tag sitzt er im Gefängnis. Und so bin ich zur Gefängnisseelsorge gekommen. Und dann saß ich da und habe den regelmäßig besucht. In diesem Besprechungszimmer habe ich regelmäßig mit, der war jetzt ja gerade, hat gerade sein Leben Jesus gegeben. Gerade angefangen zu sagen, Jesus, du bist mein Herr, ich möchte dir nachfolgen. Und es war ein Mensch, der war gewalttätig, ein Mensch, der hat Worte gesagt, die ich damals überhaupt noch nicht kannte und die man heute auch nicht mehr kennt, weil sie schon länger her ist. Aber und da habe ich überlegt, wie kann ich ihm helfen? Und da habe ich gemerkt, ich kann ihm gar nicht helfen. Das Einzige, was ich machen kann, ist, ich kann ihm erklären, wie der Heilige Geist ihm helfen will. Und dann habe ich gesagt, Michael, was du vor allen Dingen brauchst, ist, du brauchst die Gegenwart des Heiligen Geistes jetzt in deiner Zelle und im Gefängnis. Weil er war schon auch wieder irgendwie bestraft worden, weil er sich geschlägert hat und weil er irgendwelche Provokationen und so. Dann habe ich gesagt, Michael, du brauchst jemand, der Schmiere steht bei deinem Mund. Du brauchst etwas, was dich verändert. Du brauchst den Heiligen Geist. Und dann habe ich ihm das alles so erklärt, wie ich dir das jetzt auch erkläre, und habe gesagt, du, es gibt da verschiedene Gaben, aber die Gabe, die dir jetzt am meisten hilft, ist diese Sprache, die der Heilige Geist dir schenken möchte. Eine Sprache, die du nicht verstehst, du bittest ihn, du sprichst diese Sprache, dann ist es wie eine Sprache, es ist tatsächlich so, am Anfang sprichst du ein bisschen wenig, ein paar Silben nur, das baut sich langsam auf, je mehr du das übst, desto besser wirst du da drin. Irgendwann ist es deine persönliche Gebetssprache, mit der du dich selbst aufbaust, mit der du deinen Glauben aufbaust. Und dann hatte ich das Gefühl, weil ich dachte, jetzt bete ich für ihn und dann bekommt er das und dann wird alles gut. Und dann habe ich das komisch, der Heilige Geist hat zu mir gesagt, erzähl ihm das und sag ihm, geh auf deine Zelle, lies das nochmal nach im 1. Korintherbrief und wenn du das wirklich haben willst, dann bitte den Vater, der dir das geben möchte, den Heiligen Geist, bitte ihn und er wird es dir geben. So haben wir uns verabschiedet. Und am nächsten Tag hat der JVA-Beamte die Tür aufgesperrt und da kam ein strahlender Michael rein und ich dachte mir, krass, irgendwas ist passiert, ich bin ja total neugierig, was ist jetzt passiert? Und dann sagte Gottfried, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Du hast mir das erzählt und ich dachte mir, was für eine krasse Geschichte. Völliger Blödsinn, verstehe ich nicht, will ich nicht, brauche ich nicht. Und dann bin ich in meine Zelle gegangen und habe das nochmal nachgelesen. Da sage ich, okay, das habe ich dir gesagt, sollst du tun. Und dann, was hast du dann gemacht? Dann habe ich gebetet. Und habe ich gesagt, gut, und wie hast du gebetet? Und dann hat er gesagt, Vater oder Papa, das, was der Gottfried hat, will ich auch. Und dann sage ich, und was ist dann passiert? Und dann hat er gesagt, dann fing ich an, in einer Sprache zu reden, die ich nicht kannte. Es fing einfach so an. Und er war dann noch ein bisschen, ich musste ihn dann noch ein bisschen aufklären, weil er hat jetzt geglaubt, dass er diese Worte, die er da spricht, aufschreiben muss und sich merken muss. Das heißt, er ist mit dem Schreiben gar nicht hinterhergekommen, alle diese Worte, die jetzt da rauskamen, die er nicht kannte, aufzuschreiben. Aber ich sagte, Michael, brauchst du nicht aufzuschreiben, fang einfach an zu sprechen. Und diese 2 Jahre waren für ihn eine völlig andere Erfahrung. Dieser Mann wurde ein völlig anderer Mensch, in dem der Heilige Geist durch ihn anfing zu sprechen. Er hat einen Bibelkreis gegründet, er hat seine Gewalttätigkeit abgelegt, er hat seine furchtbaren Worte und Flüche und was er alles zu sagen wusste, abgelegt. Seine Ehe konnte gerettet werden. Gott hat fantastisch eingegriffen. Und wie hat er das gemacht? Souverän, indem jemand gesagt hat, Herr, stell eine Wache vor meinen Mund. Steh selbst, schmiere, Herr. Wer in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt damit sich selbst im Glauben weiter, stärkt seinen persönlichen Glauben. Es ist nur für dich, nur für dich. Für keinen anderen, braucht auch niemand anders hören. Es ist nur für dich. Und wenn du jetzt sagst, brauche ich nicht, das kannst du durchaus sagen, kannst du ja auch sagen, brauche ich nicht. Aber schau mal, was Paulus sagt. Der Apostel Paulus, der, warum wir überhaupt hier sind, der sagt, ich bin Gott dankbar. Ich bin Gott dankbar, dass ich in Sprachen reden kann, die von ihm eingegeben sind. Und ich mache davon mehr Gebrauch als ihr alle. Das schreibt er zu seiner Gemeinde. Er sagt, Leute, ich bin Gott dankbar. Anders könnte ich das, was mir aufgetragen ist, auch gar nicht schaffen. Ich bin Gott dankbar, dass ich mehr in Sprachen rede, in dieser Sprache, dieser Gebetssprache, die der Heilige Geist dir gibt, mehr in dieser Sprache reden kann als ihr alle. Und ich mache davon Gebrauch, mehr als ihr alle. Ich mache davon Gebrauch. Und alles, was ich heute sagen möchte, ist, da gibt es etwas, da gibt es mehr. Und du kannst, es gibt verschiedene Zugänge, vielleicht hast du noch viele Fragen. Du hast eine Kleingruppe, vielleicht magst du diese Fragen stellen. Gibt es Leute, die dir das erklären können? Vielleicht möchtest du einfach wie Michael nach Hause gehen, den 1. Korintherbrief nochmal aufschlagen in der neuen Genfer Übersetzung, in der Hoffnung für alle, wo auch immer. Und wenn du es wirklich willst, kannst du einfach beten, Vater, so einfach wie der Michael gebetet, was der Gottfried hat, will ich auch. Oder ich will das gerne haben. Sei du ein Hüter meiner Zunge. Herr, nimm das in deine Hand. Beginn mit mir zu wirken. Ich möchte vor allen Dingen, und das ist ja das Besondere daran, du baust dich ja in deinem Glauben auf. Stell dir Menschen vor, deren Zunge vom Heiligen Geist gesteuert ist. Stell dir mal vor, wir wären eine Gemeinde, deren Reden vom Heiligen Geist gesteuert ist, deren erster Satz am Morgen aufbauend ist. Menschen, die beten können, auch wenn ihnen die Worte fehlen. Menschen, die am Kaffeeautomat, wenn sie einen Menschen sehen, ein Wort weitergeben können, das trägt, das Leben gibt, das Veränderung bewirkt, das wirklich weiterhilft. Weißt du, was dann passiert? Dann verändert sich eine Stadt durch die vielen kleinen Ruder, die der Heilige Geist in die Hand nimmt. Das ist das, was der Heilige Geist tun möchte. Und darum ist es wichtig, dass wir um den Heiligen Geist bitten, weil unsere Zunge so ein mächtiges Organ ist. Wow. Lass uns aufstehen, ein letztes Lied singen und ja, du hast viele Fragen, stell sie, geh damit zu Gott, bete, was auch immer du tun möchtest und lass uns beten, dass der Heilige Geist so zu uns wirkt, durch uns wirkt.